Vielleicht habt ihr auch das Ziel, heiter oder heiterer, gelassen oder gelassener, friedvoller oder friedvoller im Herzen euch zu, dahin zu entwickeln. Wenn das unser Ziel ist, friedvoll, heiter, gelassen durch unser Leben zu gehen, dann heißt das immer, dass wir uns jetzt momentan, vielleicht nicht gerade in diesem Moment, aber so generell, etwas anders fühlen, dass es eben nicht so ganz so heiter, gelassen, friedvoll immer zugeht in unserem Herzen, in unserem Geist. Wenn wir uns dann auf den Weg machen, etwas verändern zu wollen, etwas in uns entwickeln zu wollen, dann ist es immer wieder hilfreich, genau herauszufinden, wo wir gerade stehen, wo unser Weg sozusagen beginnt, was unsere momentane Situation ist, und das anzuerkennen. Und vielleicht dabei irgendwie zu ahnen oder mehr und mehr zu wissen, was uns von unserem Ziel trennt, was uns davon abhält, so in uns zu ruhen. Dann können wir herangehen und einen kleinen Aktionsplan entwerfen. Wir wissen so ein paar Eckpunkte, die wir vielleicht tun könnten. Einer ist vielleicht anzufangen zu meditieren. Also irgendwo, irgendwie, aha, das könnte man probieren. Buddha machte eine ganz ähnliche Analyse in den sogenannten vier edlen Wahrheiten. Es ist die Lehrrede, die ich auch schon gestern kurz da erwähnt habe, vielleicht etwas anders, in der er klar darlegt, worum es ihm geht. Er sagte ja, ich lehre nur eines, ich lehre die Wahrheit von Dukkha, die Ursache von Dukkha, dass wir uns befreien können und dass wir einen Weg dahin haben. Darum dreht sich seine ganze Lehre, um diese Geschichte, die wir nehmen können, diese Lehre nehmen können, untersuchen können, betrachten können, ausprobieren können und, wenn wir sie hilfreich finden, anwenden können. Das ist das, was sich hinter diesem buddhistischen Befreiungsweg verbirgt. In der ersten edlen Wahrheit geht es von dieses Dukkha, was Leid bedeutet, Schmerz bedeutet, das, was wir direkt unter Leiden verstehen, dieses offensichtliche Kummer, Qual, Sorgen, Angst, Krankheit, Tod. Etwas anders ausgedrückt, und ich finde diesen Ausdruck sehr schön, mit dem zu sein, was wir nicht mögen, und nicht mit dem zu sein, was wir mögen. Ich finde, das bringt das noch mehr auf den Punkt. Und wenn wir schauen uns am Tag, wie oft wir genau das erfahren und darunter leiden, in kleiner Art wie auch großer Art, dann bekommen wir eine Ahnung, was mit Dukkha wirklich gemeint ist. Also es geht eben über unsere offensichtlichen Schmerzen weit hinaus. Und dieses Dukkha, dieses Nagende in uns, ständig immer wieder mit dem zu sein, was wir nicht mögen und nicht mit dem zu sein, was wir gerne hätten, das lässt uns einfach nicht heiter, nicht gelassen und nicht friedvoll in uns ruhen. Das lässt uns eben immer wieder suchen nach dem, was wir gerne hätten und danach suchen, loszuwerden, was wir unangenehmen Dingen erfahren. Buddha erkennt das an, so ist es. Das können wir herausfinden, das habt ihr vielleicht schon herausgefunden heute, dass das irgendwie auftritt. Dann kommt die zweite Untersuchung. Woran liegt das? Woran liegt das, dass wir diesem Leiden ausgesetzt sind? Und hier in der zweiten edlen Wahrheit um der Ursache des Leidens, die ist wiederum recht überraschend. Wenn wir nach Ursachen suchen, und ihr habt sicher danach gesucht, nach den Ursachen eures Leidens, zumindest mal hier, dann lag das vielleicht dran, die Sitzmeditation ist zu lang oder sie ist zu kurz, das Essen ist zu früh oder zu spät, zu wenig gewürzt oder zu viel gewürzt, das Wetter ist nicht warm genug oder kalt genug, nicht windig genug, nicht regnerisch genug, nicht schön genug, nicht klar genug, was auch immer. Wir suchen meist den Schuldigen, was sich dahinter verbirgt, im Äußeren oder auch in uns selbst, aber in etwas. Etwas, was nicht stimmt, etwas, was wir verändern müssen. Den oder die, ein anderes Ereignis oder wir müssten anders sein oder andere müssten anders sein. Darin suchen wir meist die Ursache. für unser Leid und versuchen das zu beheben. Und das tun wir schon eine ganze Weile. Und irgendwie scheinen wir aber nicht grundlegend anzukommen in dieser Heiterkeit, Gelassenheit und Friedfertigkeit, diesem Frieden im Herzen. Buddha nennt einen anderen Grund, eine andere Ursache. Und die ist überraschend und vielleicht auch irritierend. Er spricht von Anhaften, einem Anhaften, das wir tun und was uns dazu bringt. Und was ist dieses Anhaften? Anhaften ist eine Qualität, eine Art von, wie wir in Beziehung treten zu dem, was wir erfahren. Zu Personen, zu Dingen, zu Ereignissen, aber auch zu inneren Erfahrungen, die wir innerlich machen. Ich gehe da gleich noch näher drauf ein. In der dritten edlen Wahrheit sagt Buddha, wir können ohne Anhaften, wir können uns von diesem Anhaften befreien, wir können ohne diesem Anhaften leben und damit wären wir von jeglichem Dukkha befreit. Dass uns diese Welt mit ihren Widrigkeiten, dass uns niederdrückt, dass sie uns unsere Heiterkeit, Gelassenheit und unseren Frieden im Herzen raubt. Dukkha und Freiheit von Dukkha oder andersherum Leiden, Frieden hängen zusammen in der Hinsicht, dass durch das Erkennen, woher dieses Dukkha, dieses Leid wirklich kommt, wir auch die Ursache davon finden können. Und ich sage das deswegen, weil wir immer wieder diesem Missverständnis begegnen in unserer Praxis, immer wieder zu meinen, Meditation bestünde aus schönen Erfahrungen, zumindest die richtige Meditation. Ja, und alles, wenn es nicht so schön ist, dann ist sie nicht so richtig. Dann haben wir es einfach noch nicht hingekriegt, das richtige Meditieren. Aber in dieser Meditation, in der buddhistischen Meditation zumindest, es gibt ja verschiedene, gehört das Unangenehme sehr wohl mit herein, wenn es nun mal da ist. Es hat seinen Platz, es hat auch seine eine große Bedeutung, weil sie kann uns zu großem Verständnis führen. Wir können dann genau schauen, woran liegt das, dass ich hier leide. Und bei der Ursache gibt es dann immer verschiedene Antworten. Es gibt auch tatsächlich mehrere Ebenen, auf denen wir schauen können. Es gibt einmal die Ebene von weltlichem Glück, auch der, von der spricht Buddha. Wir haben also zum Beispiel Knieschmerzen und es ist nun mal der gerissene Meniskus und nicht nur ein bisschen ein Ziehen aus einer ungelenkigen Haltung. Wir gehen zum Arzt und zum Glück kann er dafür sorgen, dass die Schmerzen aufhören durch eine OP oder so. Das dürfen wir natürlich wahrnehmen, auch wenn wir auf einem buddhistischen Befreiungsweg sind und uns darüber freuen, dass es diese Möglichkeiten heutzutage gibt. Es kann aber auch sein, dass sich die Schmerzen nicht beseitigen lassen, dass die OP nicht möglich ist oder dass sie sogar vielleicht misslingt. Der Operator, der Chirurg hat halt einen schlechten Tag gehabt. Irgend sowas. Kommt vor, es sind auch nur Menschen. Dann, wenn das so ist, wenn die Schmerzen sich nicht beseitigen lassen, dann lässt sich das Glück des inneren Frieden trotzdem finden. Auf einer anderen Ebene, auf einer Ebene, die überweltliche Ebene genannt wird. Das soll nicht heißen, dass sie irgendwie eine andere Stellung hat. Für mich sind sie gleich. Ja, ich will die weltliche Ebene einfach nicht so verneinen, wie es manchmal getan wird. Ich finde es völlig okay zu schauen, dass wir weltliches Glück erleben dürfen. Ist okay. Aber wir können auf der überweltlichen Ebene auch noch schauen. Weil da wird dann klar, dass unser Glück wirklich nicht abhängig ist von der weltlichen Ebene. Es ist eine Ebene, wo die äußeren Bedingungen nicht mehr so eine große Rolle spielen, sondern unser Glück, unser innerer Frieden wirklich rein von unserem Geist abhängt. Und das ist eigentlich eine ganz klare Ermächtigung von uns. Es gibt uns ja sehr viel Kraft, sehr viel Raum der Gestaltung. Und da geht es um eine andere Beziehung, zu der wir finden können aufgrund von tiefem Verstehen, von tiefer Einsicht. Ohne dass wir die Möglichkeit, weltliches Glück zu erfahren, verneinen müssen oder aus dem Weg räumen müssen, wie manche manchmal meinen, dass wir uns weltliches Glück versagen sollten. Dieser Zugang zu überweltlichem Glück aber wird unsere Art, in der Welt zu sein, ebenso verändern. Es krempelt unser Denken, Fühlen und Handeln um. Weil wir sehen natürlich auch, wie weltliches Glück tatsächlich auch auf der weltlichen Ebene zu erreichen ist. Und Buddha erklärte uns auch ganz klar, wie das zusammenhängt und zeigte den achtfachen Pfad auf, indem er praktisch einen Weg zu weltlichen und überweltlichen Glück beschreibt. Vor allen Dingen zum überweltlichen. Und es handelt sich um 8 Punkte. Ich möchte hier einfach kurz erwähnen, aber nicht näher darauf eingehen, weil jeder einzelne Punkt könnte man etliche Vorträge drüber halten. Es geht einmal um die rechte Sichtweise. Eine rechte Sichtweise über diese Welt, über das Leben, über ja, wie Glück zu kriegen ist und wie nicht. Also das, was wir vielleicht Philosophie nennen können, die aus Erkenntnis hervorgeht, dass wir wissen, was machbar ist, was nicht machbar ist, dass wir verstehen. Dann rechte innere Haltung, die rechte innere Haltung, die aus der Wertschätzung und der Offenheit des Herzens kommt, mit der wir den Erfahrungen uns selbst und anderen begegnen. Eine rechte innere Haltung, die geprägt ist von Offenheit, Mitgefühl, Liebe, Wohlwollen und Akzeptanz. Daraus, ganz organisch, entwickelt sich eine Rede, ein Handeln, ein Lebenserwerb, der eben geprägt ist von diesen inneren Haltungen, die unseren inneren Frieden praktisch nach außen tragen, sodass klar ist, dass wir aus unserem Herzen liegt, diesen inneren Frieden in unsere Beziehungen zu bringen, in unsere Rede zu bringen, in unseren Austausch miteinander zu bringen. Und dafür zu sorgen, dass es anderen wie mir selbst auch gut geht, auf einer ganz weltlichen Basis, dass wir uns in Frieden miteinander leben können. Und die letzten 3 Bereiche, rechtes Bemühen, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung, die wiederum ist einmal das, was wir hier in der Meditation ganz explizit und ganz besonders kultivieren, die wiederum zu rechten Erkenntnissen führen sollen. Das ist die Intention dahinter und so schließt sich wieder der Kreislauf. Ja, dann kommen wir wieder, stärken wieder die rechte Sichtweise, stärken die rechte innere Haltung. Und all diese 8 stärken sich immer wieder gegenseitig. Es ist nie, dass wir einen Punkt irgendwann mal sozusagen abgehakt haben, sondern es sind diese 8 Bereiche, in denen wir immer wieder die anderen weiter fördern. Auch rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb fördert auch die anderen, drückt sozusagen diesen Level von, diese Ebene von Erkenntnis, die wir dann erworben haben, aus in unser Leben und gibt denen richtig Kraft. All diese Bereiche gehören zusammen. Wenn wir sie alle weiter und weiter entwickeln, erfahren wir nach und nach ein Geist und ein Leben, das geprägt ist von Heiterkeit, Gelassenheit und Frieden. Im Herzen. Wo wir von den Widrigkeiten dieser Welt, die es immer noch und weiter gibt, nicht mehr so gequält sind. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr berührt werden, aber wir fallen nicht so in dieses Dukkha hinein, das, was wir bisher kennen. Der Schlüsselpunkt, dass wir an unserem Ziel ankommen, liegt nicht darin, einfach einen Satz von Verhaltensweisen blind zu entwickeln, sondern darin, wirklich die Erkenntnisse Buddhas nachzuvollziehen. Das gibt uns die Tiefe. Das gibt diesen Weg die Tiefe und auch die Möglichkeit auf die vielen Situationen im Leben, die unvorhersehbar sind, die nirgendwo niedergeschrieben werden können, die einmalig sind, wirklich authentisch von diesem inneren Ort des Verstehens, des Friedens, der Gelassenheit und Heiterkeit zu antworten. Das lässt sich nicht einfach so in ein Regelwerk zusammenfassen. Das sind alles Eckpunkte, aber mehr auch nicht. Und dann heißt es in uns durch Erkenntnis, einen Ort in uns zu finden, von dem aus wir antworten können, aus dem Herzen heraus. Und das bedeutet, dass wir selber erkennen, dass eben Leid, Dukkha existiert, worin die Ursache tatsächlich liegt. Und auch natürlich, was sich verändert, wenn die Ursache wegfällt. Nur dann, wenn wir sehen, dass das tatsächlich möglich ist und wie das geht, werden wir überhaupt das Vertrauen bekommen in diesen Weg und in die Anwendung dieser Methoden und Mittel und Einsichten, die hier beschrieben werden. Und Erkenntnis zu gewinnen ist die Aufgabe unserer Meditation. Es geht nicht um bestimmte Zustände, die wir hier erfahren, besonders schöne, besonders ekstatische, besonders ruhige, sondern es geht darum, wirklich immer wieder darum, Erkenntnis zu gewinnen. Es ist auch nicht so, dass Erkenntnis etwas ist, das nur wir hier gewinnen können. Das wäre elitär. Wir können natürlich auch, jeder da draußen könnte sehr weise schon sein, hat noch nie meditiert, muss nie meditieren. Aber es hat sich doch gezeigt im Laufe der vielen Jahrhunderte, dass Meditation irgendwie zu helfen scheint, Erkenntnis hervorzubringen, Erkenntnis in uns dann auch weiter zu verankern und diese Erkenntnis in unser Leben zu transformieren. Das sind drei Schritte. Es geht nicht nur kurz mal ein Erwachen zu haben. Das ist auch sehr toll, wenn wir ein Erwachen haben. Wenn wir ein Erwachen haben, auch danach geht die Arbeit weiter. Dann geht es nämlich darum, dieses Erwachen in unser Leben hinein zu transportieren. Und das ist auch eine ganz nette Übung. Auf jeden Fall eine Übung. Etwas, was wir tun müssen. Nicht, was etwas geschieht. Vipassana, ich habe es gestern erwähnt, bedeutet Erkennen, bedeutet Einsicht und geht zurück. Diese Methode ist noch nicht sehr alt, ist relativ jung und sie geht zurück auf eine Lehrrede Buddhas, auf die Satipatthana Sutta. Und dort als zum Mutmachen, zur Inspiration heißt es am Schluss, dies ist der direkte Weg zur Reinigung unseres Selbst, für die Überwindung von Trübsal und Trauer, für das Verschwinden von Kummer und Schmerz, für das Ankommen am wahren Weg, der zur vollständigen Befreiung von Leiden führt, zu Frieden und Glück. Habt ihr das in euch reinsinken lassen, was ihr hier tut? Soll ich es euch nochmal vorlesen? Es ist ja irgendwie so bombastisch, ne? Dies, das hier, was ihr hier tut, okay, ist der direkte Weg zur Reinigung unseres Selbst. Okay, da wissen wir noch nicht so ganz, was das heißt. Für die Überwindung von Trübsal und Trauer, das ist klar. Überwindung von Trübsal und Trauer. Für das Verschwinden von Kummer und Schmerz. Für das Ankommen am wahren Weg, was immer das wieder heißt, der zur vollständigen Befreiung von Leiden führt, zu Frieden und Glück. Also auch wenn ihr mit dem einen oder anderen nicht so viel anfangen könnt, ein paar Worte sind, glaube ich, sehr direkt und sehr klar und auch so gemeint. Das ist im Hintergrund, wenn wir uns zuwenden unseren Schwierigkeiten, unseren Ängsten und Leiden. Die werden auch oft als der Kompost gesehen. Thich Nhat Hanh, ein Zen-Meister, aber der im Wesentlichen im Mittelpunkt die Achtsamkeit benutzt, spricht davon auch von dem Nährboden, von dem Kompost, die schwierigen Gefühle, die schwierigen Zustände. Das Leid gibt es jetzt in verschiedensten Erfahrungen zu untersuchen. Es gibt einmal die ganz konkret schmerzhaften Erfahrungen wie Krankheit, Verlust, Niederlagen. Und die sind oft sehr einfach zu erkennen, dass sie offensichtlich schmerzhaft sind. Wie gesagt, da ist es schwierig zu erkennen, woran unser Leiden wirklich liegt. Wir schieben es oft auf das, was schmerzt, auf die Krankheit zum Beispiel, statt auf das Anhaften. Wo könnte dieses Anhaften dann sein? Das ist dann die Frage, der wir nachgehen können. Wir sagen ganz schnell, oh, wenn ich nur besser gewesen wäre, wenn die Aufgabe leichter gewesen wäre, wenn das Auto nicht um die Ecke gekommen wäre, dann hätte es mich nicht erwischt und so weiter und so fort. Wir gehen herum normalerweise in unserem Leben und versuchen uns es so angenehm wie möglich zu machen. Das dürft ihr weiterhin tun. Okay? Es ist nicht, dass ihr es gar nicht mehr tun dürft. Man darf. Aber es hat einfach ein Ende. Es hat ein Ende, wo es uns gelingt, dieses Angenehme bleiben zu machen. Shantideva, ein Philosoph, ein buddhistischer Mönch im 8. Jahrhundert in Indien, verglich ein solches Bemühen damit, dass, als würden wir die Welt, die voller Dornen ist, mit Leder auslegen. Die ganze Welt, stellt euch das vor. Unser ganzer Planet, einschließlich der Alpen, die da rauf und runter gehen. Das wird schwierig. Oder wir könnten einfach ein paar Schuhe anziehen. Ne? Ich meine, wir sind ja irgendwie schon ziemlich schlau in der Hinsicht. Ihr habt alle ein paar Schuhe. Da haben wir schon kapiert. Aber jetzt geht es darum, das auch noch auf einer anderen Ebene zu verstehen. Schuhe anziehen würde bedeuten, gegenüber unangenehmen Erfahrungen eine akzeptierende Haltung einzunehmen, weil wir sie einfach nicht vermeiden können. Das heißt, in Frieden zu bleiben, auch wenn es mal laut wird, auch wenn es mal heiß wird, auch wenn es mal schwül wird, auch wenn es mal lang geht, auch wenn es mal langweilig wird, auch wenn das Essen mal nicht schmeckt, auch wenn das Zimmer mal nicht passt, statt das nach vorne zum See raus, sind wir hinten raus. Oder wir sind nicht hinten raus in so einem netten Zweier- oder Einerzimmer, sondern vorne raus in einem Viererzimmer. Ja, wir können uns da wahnsinnig aufregen. Statt uns darüber aufzuregen und nicht anzunehmen, was wir nicht ändern können, versuchen wir es anzunehmen. Versuchen wir okay zu sein, oder nicht nur versuchen, sondern sind wir okay mit dem, wie es ist. Das ist die eine Seite von Dukkha, die unangenehmen Seiten des Lebens. Das ist nur die eine Seite. Dann gibt es auch noch die angenehmen. Es gibt ja auch die angenehmen Erfahrungen. Hinter denen jagen wir ja so gerne her. Aber die haben ein Problem. Ja? Ich lese euch dazu eine kleine Geschichte vor, aus den Lehrreden. In der Lehrrede des Buddha sagt die Königin Malika zu ihrem Gemahl, dem König Pasenadi. Gibt es viele Geschichten um diesen König Pasenadi. Dies ist, was vom Mönch Gotama gesagt wurde. Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung sind von jenen geboren, die uns lieb sind. Rühren von jenen her, die uns lieb sind. Pasenadi erzürnt und weist all das weit von sich. Sie antwortet aber, was meinen Sie, Majestät? Ist Prinzessin Vajrayi Ihnen lieb? Also die Tochter. Ja, Malika, Prinzessin Vajrayi ist mir lieb. Was meinen Sie dann, Majestät, wenn Wandel und Veränderung in Prinzessin Vajrayi stattfänden, würden Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung in Ihnen aufsteigen? All diejenigen, die jetzt Kinder haben, können mal dran denken. All diejenigen, die mal Partner haben, können mal dran denken. Ja? Würde das in euch aufsteigen? Wandel, Pasenadi antwortet, Wandel und Veränderung in Prinzessin Vajrayi würden würden eine Veränderung in meinem Leben bedeuten. Wandel und Veränderungen in Prinzessin Vajrayee würden eine Veränderung in meinem Leben bedeuten. Wie könnten Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung nicht in mir erscheinen? Ja? Das heißt hier nicht, dass nützliche Dinge, liebenswerte Personen keine Freude bringen, aber wenn ihnen etwas zustößt, wenn sie erkranken, wenn sie uns genommen werden, wenn sie plötzlich sterben oder wenn sie uns sogar vielleicht willentlich verlassen, dann ruft das in uns Schmerz hervor. Kummer, Klagen, Sorgen, Trauer, Verlust, Verzweiflung. Das kennen wir. Und Buddha sagt hier aber, dass der tiefere Grund unseres Leidens nicht in den Dingen oder Personen liegt, dass an denen etwas falsch ist, auch nicht daran, dass es daran liegt, dass sich etwas verändert hat, sondern dass wir leiden aufgrund unseres Anhaftens an ihnen. Und wenn ihr das jetzt hört und wirklich aufnehmt, könnte es sein, dass sich euch auch die Nackenhaare ein wenig sträuben. Ich soll jetzt nicht mehr an denen anhaften. Ja, und ganz leicht meinen wir jetzt, wir dürften sie gar nicht mehr lieben. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das Anhaften ist dieses, ich möchte, dass es bleibt, wie es ist. Ich möchte sie zurück, ich möchte es anders, als wie es ist. Und das wird uns nur festhalten in Kummer und Verzweiflung. Es hält uns fest in Kummer und Verzweiflung. Und das macht keinen Sinn, dass wir da stecken bleiben. Anhaften ist hier das Problem. Unser Kleben bleiben, unser Identifizieren ist, was so geschieht, persönlich nehmen. Das ist schwer in aller Tiefe zu verstehen. Anhaften ist eine ist das, was normal ist. Nicht anhaften ist eine radikal andere Beziehung, die keineswegs Kälte bedeutet, sondern verbunden ist mit einer allumfassenden, bedingungslosen Liebe. Dann bekommen wir den wahren Geschmack. Wir bekommen den wahren Geschmack, was nicht anhaften bedeutet, hier mit einfachen Erfahrungen. Da beginnen wir, und es ist wichtig, damit zu beginnen, weil wir hier dann merken, das hat eine erleichternde, lösende Kraft. Anhaften ist, oder nicht anhaften, ist das Ziel des buddhistischen Befreiungswegs. Anhaften kommt aus unserem bisherigen Verständnis dieser Welt und drückt sich aus in haben müssen und nicht haben müssen. In unserem ständigen nach etwas suchen und etwas wegschieben. Wir sehen meistens nicht, dass unser Leiden aus dieser tiefen Wurzel kommt. Wir halten unser Anhaften für selbstverständlich und für unvermeidbar. Und hier hat unsere Achtsamkeit eine wesentliche Bedeutung. Da kommt sie richtig ins Spiel. Achtsamkeit, wie gesagt, ist gemeint, das direkte Spüren und Wahrnehmen, was ist, wie es ist. Ohne Meinung darüber, ohne etwas damit zu tun, ohne es zu verlängern, ohne es wegzuschieben. Es hat bereits die Qualität von Nicht-Anhaften. Mit dieser Achtsamkeit lernen wir uns unserem inneren Prozess zuzuwenden. Sei es Körperempfindungen, mit denen wir heute begonnen haben, morgen werden wir auch die Gefühle mit einschließen und übermorgen oder am Nachmittag auch die Gedanken. Letzten Endes jede Erfahrung, die wir machen. Und während wir uns so innerlich von innen her betrachten, heißt es, wir sollen uns betrachten, als würden wir einen, das Bauernkultur damals gewesen bei Buddhas Zeiten, einen Sack aufschnüren, in dem lauter verschiedene Getreidekörner drin sind. Und wir nehmen eins nach dem anderen raus und sehen, ah, Weizen, Hafer, Gerste, Reis. In unserem Fall können wir wahrscheinlich das eine nicht vom anderen unterscheiden. Stellt euch vielleicht besser vor, ein riesengroßer Parkplatz. Da steht ein Benzen, dort ein VW und dort ein Peugeot und dort ein Porsche oder sowas. Das macht vielleicht ein besseres Bild. Und kommt vielleicht mehr ins Spiel noch von haben wollen, nicht haben wollen, okay. Aber so ist es auch oft, wenn wir uns selbst betrachten. Wir versuchen zwar, diese Form von, diese Qualität von Achtsamkeit in uns hineinzubringen, aber ihr habt ja selber gemerkt. Es ist nicht so, erstmal, würde darum gehen, zu sehen, aha, das ist Haar, das ist Haut, das ist ein Zahn, das ist ein Bein, das ist ein Arm, das ist Kribbeln, Pochen, Drücken, das ist Verzweiflung, Kummer, Angst, Gier, Zorn, das ist Langeweile, Unsicherheit, Trägheit, das sind lobende Worte in meinem Geist, also lobende Gedanken, tadelnde, analysierende, verurteilende, träumerische, fantasierende, was auch immer. Das wäre reines Gewahrsein. Das haben wir ab und an. Aber wenn wir hinschauen, wie es tatsächlich abläuft, dann, wenn ich in den Spiegel schaue, kommt nicht nur, oh, da ist Haar, sondern da kommt, oh, da ist Haar, das muss ich noch kämmen. Das sitzt jetzt gar nicht gut. Ich muss zum Friseur. Ich muss, glaube ich, ein bisschen nachfärben. Was auch immer gerade ist. Oder diese Haut. Statt Haut. Meine Haut. Die Haut, ja, ist schön braun geworden. Ganz gut. Hinten habe ich einen Sonnenbrand. Na gut, nicht so gut. Und hier, ach nee, da ist es noch schrecklich blass. Und da kommen immer mehr Falten. Das ist ja grauenvoll. In meinem Gesicht natürlich. Nicht in eurem, okay? Jedes Retreat eine neue Falte. Ich gehe nicht mehr auf Retreats. Stimmt nicht, aber so ungefähr kommt es mir manchmal vor. Das Kribbeln ist natürlich nicht nur Kribbeln, sondern mein Kribbeln, das ich mag. Und das Pochen ist mein Pochen, das ich versuche zu ignorieren und abstellen. Wie kann ich das loswerden? Die Freude ist natürlich meine Freude über das gelungene Essen, das ich so köstlich gekocht habe. Die Verzweiflung ist meine Verzweiflung, weil ich wieder so eine Dummheit begangen habe. Die Langeweile ist meine Langeweile, die in mir entstanden ist, weil dieser Vortrag da vorne so langweilig ist. Gut, okay. Die lobenden Worte sind Worte an mich, die ganz berechtigterweise sagen, wie gut ich bin und so weiter und so fort. Die tadelnden Worte, das Gegenteil, verurteilen natürlich völlig richtig, was ich gesagt habe. Das alles ist das Weiterspinnen von uns aufgrund unseres Anhaftens. Es ist oft, dass der Geist das sehr schnell tut, so weiterspinnen, oft auch recht unbemerkt und dabei wirklich ein ganzes Bild von dieser Welt entwirft mit allen zahlreichen Beziehungen und Interpretationen und wie was miteinander zusammenhängt. Man nennt es auch Papancha. Ich glaube, ihr habt einiges von Papancha heute mitverfolgen dürfen. Und ignoriert das nicht. Das ist spannend. Zu sehen, wie wir in einem Bruchteil einer Sekunde eine Welt entwerfen, dann daran glauben, dass die wahr und richtig ist und wir haben keine Ahnung. Die oder der denkt bestimmt das oder jenes über mich. Ja? Wir entwerfen diese Welt, das ist ein Beispiel davon, und glauben daran, reagieren darauf. Das ist Papancha. Haben keine Ahnung. Und also wir halten diese Spinnereien immer wieder für wahr, reagieren darauf und kein Wunder, dass wir uns missverstehen. Gar keine Ahnung. Ja? Weit entfernt von Heiterkeit, Gelassenheit und innerem Frieden. Weit entfernt. Gewahrsein, Achtsamkeit bringt A, Licht in diesen Prozess, wir beginnen ihn zu sehen und B, löst uns aus diesem Prozess. Am Anfang fällt uns das noch nicht so ganz doll auf. Am Anfang ist unsere Achtsamkeit nur, wie ihr gemerkt habt, sporadisch da. Und wenn ihr euch nochmal erinnert an die damaligen Diskothekengänge vor 50 Jahren oder so, ja, oder letztes Leben, wo wir da reingehen und dann gab es auch immer diese blinkenden Strahler, die so richtig gleißendes Licht, aber immer nur kurz, ja. Und wir sehen für einen Moment und im nächsten Stock dunkel, nächsten Moment sehen wir wieder und wir sehen nur bruchstückhaft, wir bekommen kein klares Bild. Und je weniger oft die Blitze sind, desto weniger klar sehen wir. Sehr abgehackt. Und wenn die Blitze aber schneller kommen, dann wird es immer zusammenhängender, immer klarer, was da eigentlich wirklich vor sich geht. Und das ist so ein bisschen der Vergleich zur Rate an Achtsamkeit. Wenn die schneller wird, und die wird schneller, ja, dann beginnen wir deutlicher zu sehen, wie dieser Prozess sich entwickelt, wie das Leben, das wir erleben, sich entfaltet von Moment zu Moment, wie die verschiedenen Aspekte zusammengehören. Als erstes sehen wir immer deutlicher, das ist oft nicht so gute Neuigkeiten, was vor sich geht, das ganze Chaos und wie wir uns verstricken und den ganzen Schmerz und die wilden Fantasien und was da alles nicht stimmt. Am Anfang ist es irgendwie so ein bisschen Aufwachen zu ziemlich vielen schlechten Neuigkeiten. Und das Dumme ist, jetzt können wir nicht mehr zurück. Ich habe letztens in einer Geschichte gelesen, dass Trungpa Rinpoche, der schon lange tot ist, eine Weile zumindest, bevor er seinen Vortrag gab, die Leute warnte und sagte, überlegt es euch nochmal gut, ob ihr wirklich bleiben wollt. Wenn ihr jetzt gehen wollt, bekommt ihr auch euer Geld zurück. Hinterher gibt es keinen Weg zurück. Und es ist erstmal nicht so angenehm, manchmal. Also wir wachen erstmal auf zu diesem ganzen Chaos, den ganzen Trugbildern, zu dem ganzen Dukkha auch. Es wird uns sehr viel bewusster. Aber dann mit der Zeit können wir die vielfältigen Ursachen erkennen und anfangen, in kleinen Schritten etwas Sinnvolles dagegen zu tun. Wir bekommen durch, aufgrund dieser Achtsamkeit, mit der Zeit einen Entscheidungsspielraum. Wir sehen klar für uns selbst, welche Art Handeln heilsam sich auswirkt auf unseren inneren Geist, unsere innere Verfassung in unserer Umgebung und können entscheiden, mehr und mehr, welche inneren Qualitäten wir stärken wollen. Wir werden zum Beispiel wahrscheinlich spüren, wenn es anders für euch ist, dann ist das so. Aber Buddha sagte, Großzügigkeit führt mehr zur Heiterkeit, Gelassenheit und Frieden als zum Beispiel Geiz. Ihr könnt ja mal schauen, was wie es sich anfühlt, wenn wir Geiz in uns nähren und Geiz in uns leben und wie es ist, wenn wir Großzügigkeit leben. Ihr könnt auch, wenn ihr es nicht in euch selber seht, mal schauen, wie das ist, wenn man mit einer großzügigen Person zusammen ist oder mit einer geizigen Person zusammen ist. Und dann können wir diesen Slogan von einer Firma in Deutschland, Geiz ist geil, nochmal neu überprüfen, ob der wirklich stimmt. Statt dem einfach so zu folgen, ganz blind, was viele doch immer wieder tun. Oder Ehrlichkeit, dass Ehrlichkeit mehr dazu beiträgt, zur Heiterkeit, Gelassenheit und Frieden, als Lügen und Betrug. Das ist die Behauptung, schaut hin. Oder Genügsamkeit, Einfachheit, mehr als Gier. Gier, 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 mehr, mehr, mehr. Ja? Heißt nicht, dass wir nichts haben dürfen. Das sind immer diejenigen, die sich gar nichts gönnen, die haben dann gleich den Schreck. Dürfen uns was gönnen, klar. Aber Gier ist noch etwas anderes, wir etwas haben dürfen. Also Achtsamkeit wirkt auf der Ebene, dass wir klar erkennen, was führt zu innerem Frieden, was führt nicht. Gibt uns einen Entscheidungsspielraum zu wählen, welchen Tendenzen wir wirklich Nahrung geben, welche wir fördern wollen und welchen nicht. Achtsamkeit könnte uns nicht helfen, wenn es nicht auch diese Qualität hätte, uns dabei zu helfen, uns von diesem Anhaften zu befreien. Eben dieser Entscheidungsraum entsteht nur dadurch, dass sich das Anhaften ein wenig löst. Ich vergleiche gerne Achtsamkeit mit einem Lösungsmittel. Und es gibt ja diese ganz hartnäckigen Anhaften oder hartnäckigen Klebstellen, da müssen wir lange träufeln. Und andere, die sind schon so fast auseinander, da brauchen wir nicht so viel träufeln. So fühlt sich's oft an. Manche Dinge, an denen haften wir sehr und andere, an denen haften wir wenig. Und wenn wir achtsam werden, löst es sich manchmal schnell auf und manchmal braucht es Jahre oder Jahrzehnte. Achtsamkeit löst uns nach und nach, weil es so direkt hinschaut, ohne in dieses Meinen, dieses Werden und Haben und Weghaben wollen zu gehen von diesem Kleben und Verstricken, weil das ist dieses Haben wollen, Festhalten, mehr haben und wegschieben. Das ist das Anhaften, so drückt es sich aus. Und wenn wir Achtsamkeit da hineinbringen, kann es sich nur lösen, weil es so bar ist, so direkt ist. Es löst uns von dem in Besitz nehmen all der Erfahrungen, die wir machen, oder all das so persönlich nehmen. Was nicht heißt, dass wir nicht mehr in Kontakt sind. Es sind zwei Paar Auf Schuhe. Wir verwechseln die oft. Wir denken, ah, wenn ich nicht mehr das in Besitz nehme, dann habe ich es nicht mehr, dann empfinde ich nichts mehr, dann bin ich so ein leeres Etwas, so eine leere Hülle, die so durch den Tag geht, ohne irgendwie berührt zu sein. Es ist nicht der Fall. Und all diejenigen, die große Meister sein sollen oder die schon seit Jahrzehnten praktizieren und irgendwie, wo man spürt, da hat sich was entwickelt, scheinen Menschen zu sein, die spüren, die fühlen, die empfindsam sind, die sehr wohl ein reiches Innenleben haben. Achtsamkeit bringt uns sogar noch viel direkter in Kontakt, weil es durchschneidet durch all unsere Interpretationen, durch dieses Trugbild, das wir uns aufgrund von Papanza schaffen, diese surreale Blase, was wirklich ist. Wir leben oft in unseren Gedanken und in unseren Szenarien und reagieren darauf, statt auf das, was wirklich vor uns liegt. Wir sind gar nicht in Kontakt wirklich mit dem Leben. Sind verloren irgendwo sonst oder in irgendwelchen Bildern. Das heißt, mit Hilfe dieser Achtsamkeit wachen wir auf zum Sein, zum Leben, kommen wirklich in Kontakt mit dem, was ist. Und dieses Sein leider, oder erstmal zum Glück, enthält Angenehmes und leider eben auch Unangenehmes. Das ist einfach so in dieser Welt, solange wir hier leben, solange wir diesen Körper besitzen. Wenn wir aber beginnen können, beides nicht mehr so persönlich zu nehmen, nicht mehr so dran zu kleben, dann können wir in Kontakt bleiben mit der lebendigen Realität und werden bemerken, dass sich diese Realität ständig verändert. Das Angenehme wie das Unangenehme. Wenn wir das nicht mehr so persönlich nehmen, wie das Wetter gerade ist, zum Beispiel, dann ist das okay. Und mit dem Wetter geht's ja noch. Es wird dann eben anspruchsvoller mit den Aspekten in unserem Leben, wo das Anhaften stärker ist. Aber dadurch kann sich tiefe Gelassenheit und Frieden, tiefer Frieden ausbreiten. Der Weg dorthin führt durch die Öffnung des Herzens, die Offenheit gegenüber allen Erfahrungen, auch für den Schmerz, auch für das Unangenehme, wie auch für das Angenehme. Ich ende mit einem Gedicht aufgrund der Zeit. Ist auch gut, so hier zu enden. Mit einem Gedicht von Antonio Mercado. Es ist ein Weg, der uns hier aufgezeigt wird, ein Weg, den wir selber alle hier gehen können. Und ein Weg, der nur entsteht, wie Antonio Mercado sagt, durch unser Gehen. Setzt euch vielleicht einen Moment so schon hin, dass ihr einen Moment noch sitzen könnt. Wanderer, nur deine Spuren sind der Weg, sonst nichts. Wanderer, es gibt keinen Weg, er entsteht erst durch dein Gehen. Wanderer, nur deine Spuren sind der Weg, sonst nichts. Wanderer, es gibt keinen Weg, er entsteht erst durch dein Gehen.